Bauerfein
und Kuttner.
Was sagt man denn? Ja, ich wollte gerade sagen, was sagt man denn in the English vor the Mahlzeit?
I don't know.
Hi. Ja, hi, Alter, das ist ja, als wenn wir Tag sagen. Ich will schon eine schlechte 1:1 Übersetzung.
Meal. Ich glaube, die haben das nicht. Meal.
Ach, wir hätten die ganze Zeit, die du in Amerika bist, also nur jetzt, gestern und heute, ja, das hätten wir machen sollen, dass wir uns ein bisschen an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Meal.
Gestern habe ich das Wort Muskelkater auf Englisch gesucht, weil ich dachte, das ist ja so geil schon im Deutschen und die Amerikaner haben ja super oft noch lustigere, passendere, treffendere Wörter für Dinge. Da dachte ich, wie geil muss eigentlich das Wort Muskelkater wohl im Englischen sein? Und jetzt rate was, das haben die nicht.
Es ist just being, wie heißt das Wort? Sore oder irgendwie
sore,
sowas.
Genau, sore.
Siehst du, ja, genau.
Ja,
das schade, ist ne? Muskelkater wäre schon nice gewesen.
Ja, richtig enttäuschend manchmal auch, dieses Amerika.
Tut mir leid. Wie ist denn dieses Amerika immer noch? Du bist immer noch da und nächste Woche, glaube ich, auch noch, ne?
Darf man das überhaupt sagen? Also ich bin sehr lange da.
Sonst würden wir es in der Nachbearbeitung so überpiepsen.
Ja,
nur
genau.
Die Zeitansage.
Dass man nicht rausfinden kann, ob ich in den USA bin oder im Spreewald. Also, dass wir das vielleicht so zusammenpiepsen.
Ja, meinetwegen. Katrin ist kein Dorf weg. Könnte aber überall sein, es könnte auch jede Uhrzeit sein, 10 Uhr morgens zum Beispiel.
Genau. Ja, genau.
Bei dir überall, im Spielball ist 10 Uhr morgens.
Überall, wo man sich Food zur Begrüßung zu.
Ja.
Überall da.
Ah,
und das
ja, du bist jetzt da schon seit 2 Jahren etwa und bleibst auch noch 2 bis 3 Jahre. Wäre das also eigentlich was, wo du dir vorstellen könntest zu leben? Nee, ne? Du meintest ja letztes Mal, dass es auch so ein bisschen so eine Traurigkeit auf der Stadt liegt und so ein bisschen dir zu weit ist, ne?
Ja, also ich glaube hauptsächlich, jetzt bin ich nochmal weitergereist und so, jetzt bin ich nicht mehr in der Stadt, jetzt bin ich so ein bisschen dörflicher und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat wieder ganz andere Herausforderungen. Also hier zum Beispiel kommst du gar nicht richtig rein, weißt du? Also die gucken mich auch immer an, als würde ich wirklich von einem anderen Planeten kommen. Ich bin hier wirklich so der Ausländer, der, glaube ich, auch nicht so oft hier auftaucht. Also Leute, die dann zum Beispiel auch mal ein Wort suchen oder so, das haben sie, glaube ich, hier nicht so oft. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen alienated und habe so gedacht, ja, vielleicht stellt man sich das auch immer so romantisch vor, dass man irgendwo anders hingeht und dann einfach so sein bestes Life lebt. Aber ich glaube, ich würde gar nicht so gut hier reinkommen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich so dabei wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber eher wegen der Ländlichkeit auch oder weil die jemanden...
Nee,
wie
Mentalität.
Dich Mentalität.
Ich glaube, dass es am Ende vielleicht in den paar Wochen, die man da ist, nicht zu überreißen ist, wie die Leute hier wirklich sind oder was es wirklich bräuchte, um dann zum Barbecue eingeladen zu werden oder wirklich Freunde zu machen oder irgendwie so einen Fuß in die Tür zu kriegen einfach. Ich glaube, dass das vielleicht überall auf der Welt gar nicht so leicht ist, wie man sich das immer denkt und man sich vielleicht in so wenigen Wochen erstmal blenden lässt von allem, was so super und so geil und so toll und so aufregend und so anders ist. Und dass das, ich glaube, das könnte schon schwerer sein, als ich es mir vorstelle. Deswegen, nee, ich bin irgendwie froh, dass ich wieder nach Hause reisen kann und dass das zu Hause auch Deutschland ist. Ich bin ja Fan auch von Deutschland, von total vielem, was wir haben und so. Und gehe dann, also es ist jetzt super hier, aber ich gehe trotzdem auch immer wieder weg und denke, ach, Deutschland hat seine Vor- und Nachteile, aber ich weiß die irgendwie auch alle zu schätzen im Vergleich zu anderen Ländern.
Und nimmst du irgendwas Cooles mit? Also nicht allgemein vom Amerika oder Spreewald, wo immer du gerade bist, sondern so von diesem Mal, dass du da warst. War diesmal, du meintest ja auch, du hast dich ein bisschen anders gefühlt als die letzten Male und ein bisschen, ich weiß nicht, abgeklärter vielleicht, ne? Der Blick auf Hollywood zumindest, sowas. Aber
Ja, und ehrlich gesagt auch die amerikanische Geschichte, nicht, dass ich die nicht kannte oder so, aber das ist ja jetzt hier einfach auch nochmal Thema, dass man sich zum Beispiel mit der ganzen Geschichte um die Native Americans auseinandersetzt und habe jetzt hier zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Film von Scorsese, Killers of the Flower Moon, wo es ja genau darum geht, dass quasi die Weißen die Native Americans nochmal gut ausnehmen, umbringen und einfach zu ihrem eigenen Vorteil versuchen, ihr bestes Life da eben rauszuholen. Und das ist... Es ist jetzt gerade so präsent, dass man irgendwie denkt, ich bin ja immer so begeistert gewesen von Amerika. Ich war ja immer so, wow, hier ist alles super, hier ist alles toll und der Spirit und dieses Positive Thinking, über das wir ja auch schon oft gesprochen haben, dieses Showbusiness, das ich liebe. Yeah. Barbara Streisand hat diese Woche bei einer Veranstaltung gesagt, das wollte ich dir unbedingt erzählen, sie hat den Preis fürs Lebenswerk gewonnen und dann hat sie gesagt, sie wollte immer ins Kino und immer in den Film, weil das der einzige Ort auf der Welt für sie war, wo alles perfekt ist. Oh, und ich konnte das so nachvollziehen.
Ja,
ich dachte
voll.
So, ich muss dir das sagen, weil das ist eigentlich die Definition, warum ich Fernsehen und Showbusiness und so cool finde. Und jetzt liegt darüber aber so, oder darunter vielleicht vielmehr, noch so viele andere Aspekte, die vorher hier, wie ich finde, nicht so eine Rolle gespielt haben oder die ich nicht so wahrgenommen habe. Und das verändert es irgendwie nochmal. Also ich habe jetzt ein wahrscheinlich realistischeres Bild von Amerika. Und dadurch ist mein Verhältnis gerade eher irgendwie so ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen, ja, ist cool, aber ja, ist auch vieles echt wirklich gar nicht cool.
Merkt man und viel so Politisches? Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl erst mal weiter.
Nee, gar nicht. Nee, ich hätte einfach jetzt, ich fange dann an zu monologisieren. Bitte geh rein.
Also, okay, Achtung, incoming. Aber direkt die nächste Möglichkeit zur Monologisierung. Ob wie das so politisch, ob man das irgendwie spürt, weil du, ihr warst ja jetzt richtig Bums in L.A. und jetzt bist du in, keine Ahnung wo, auf dem Land. Das alleine
Spreewald
war ja,
ist von
ja schon,
Amerika.
Exakt, der Spreewald. Das sind ja schon Unterschiede, wie du eben gesagt hast, von wegen, ne, bei den einen kommt man schwerer rein. Da wollte ich eh noch sagen, ja, ich glaube, das ist eh der Unterschied zwischen Land- und Stadtbevölkerung. Stadtbevölkerung besteht immer aus Leuten, die auch gerade erst gekommen sind, sodass alle immer so hi, na, hey, und du könntest mein nächster Kumpel und wir sind alle super offen. Mhm. Und auf dem Land sind die, glaube ich, einfach verschlossener, weil familiärer. Und wenn man da, genau wie du sagst, wenn man da aber nur so mit einem Fuß reingrätscht, dann kann man sich, glaube ich, richtig in deren Herzen massieren, aber es braucht ein bisschen, um rauszufinden, wie, aber dann ist man, glaube ich, drin. Also ich würde fast sagen, dass Land fürs Herz safer ist als Stadt, weil ehrlicher, aber schwerer zu kriegen. Und da schließt sich jetzt die Politikfrage an, ob es da einen Unterschied gibt, wie das in L.A. ist und ob es dann auf dem Land tatsächlich ein bisschen trumpiger ist oder so. Ich weiß nicht.
Ja, super gerne. Ich habe eine, also vielleicht ist es lustig, man kommt ja immer so, wie man ist, dahin, wo man dann hingeht. Und ich halte mich ja jetzt zum Beispiel für nicht unlustig. Ja? Und jetzt versucht man ja immer lustigerweise, seinen Humor vom Deutschen einfach ins Englische zu übersetzen. Obwohl ja alle wissen, das geht gar nicht so leicht oder die haben anderen Humor oder du musst andere Worte dafür finden. Oder ne? Also Humor ist ja so die ganz feine Feile, wo du jetzt nicht einfach sagen kannst, ah, im Deutschen würde ich so sagen, das übersetze ich einfach mal in Englisch und dann mal gucken, ob alle lachen und so. Aber nichtsdestotrotz, ich lerne nicht.
Du klingst, als hättest du damit schon einige traumatische Erfahrungen gemacht.
Und jetzt hier auf dem Dorf, apropos, ich denke die ganze Zeit, ich bin lustig und habe irgendwie schon am zweiten Tag gemerkt, man scheint ein bisschen irritiert auf mich zu reagieren. Und ich war immer so, I'm so fucking funny, was ist denn jetzt hier das Problem und so. Und ich glaube wirklich, dass die meine Witze als Angriff werten. Also zum Beispiel werde ich im Lokal gefragt, was für ein Cocktail ich will. Und dann habe ich gesagt, ob sie einen Kamillentee haben, if it's cocktail enough. Und sie dachte, glaube ich, ich will die Cocktails malig machen. Weißt du, und ich dachte so, super witzig, dass ich sage, der Kamillentee geht als Cocktail durch. Und sie so, absolut gar nicht witzig.
Ah, verstehe.
Und ich habe tausende von diesen Situationen.
Pass auf, wenn du möchtest, kann ich es aufklären. Ich bin ja Kuttner Humorschule, kennst du vielleicht. Ich
super.
Ich mache auch so Online-Kurse an Privatpersonen.
Ich weiß schon, aber sag mir.
Weißt du schon?
Ja, sag mir.
Nee, ich bin nicht sicher, also ich glaube nicht, das klingt nicht nach einem, als würdest du Cocktails kacke finden oder dich über die Cocktails lustig machen. Aber man könnte, wenn man es hart auf hart haben möchte, sagen, dass du dich über die Kellen, also die könnte glauben, dass du dich über sie lustig machst, weil sie dir einen Cocktail angeboten hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich sehe den Witz and I do appreciate it, by the way. Aber das ist denen, glaube ich, wirklich zu schnippisch. Die denken sofort, aber ich hatte doch und naja, so ist, weißt du ja, wie es ist mit Humor. Manchmal kommt es blöd an.
Oder
aber gib mir noch weitere Beispiele, weil da habe ich so Bock drauf.
Ich meine es total gut zum Beispiel. Also hier ist ganz viel Valet-Parking. Du musst dein Auto jemandem geben und den Schlüssel abgeben und der parkt dein Auto. Und hier ist die Situation so absurd, dass du dem quasi den Schlüssel gibst und der fährt dein Auto 2 Meter weiter vor. Und dann ist ein Riesenstress die ganze Zeit, weil ja jeder will gerade sein Auto, Leute kommen, Leute gehen. Und es ist immer ein Männchen dafür zuständig und die reden immer ganz normal mit dir, also so ganz hello, welcome back, so. Und dann rennen die, aber die Wege zwischen den Autos und zwar richtig so joggen und du kriegst Stresspusteln beim Zugucken und denkst, Gott, der arme Mann, jetzt rennt er hier die ganze, wir haben es ja gar nicht so eilig und so. Und dann sage ich zu dem, hey, kann ich mein Auto einfach auch selber holen? Ich meine, das ist ja eigentlich kein Ding. So. Und dann sagt er so, nee, es geht leider nicht. Es gibt nur diese Art des Parkens. Und ich so, ja, wir kennen das gar nicht in Deutschland. Wir fahren unser Auto einfach selber irgendwo hin, weil das sieht so stressig aus mit diesem Gerenne. Und der hat sich richtig, der war so, er hat so auf den Boden geguckt und war so, oh, I'm sorry for that. Und ich war so, also hat er, glaube ich, verstanden. Ich sage ihm, du stresst mich hier mit deinem Gerenne, es sieht alles so stressig, das willst du lieber selber machen. Und ich meinte es total gut und wollte sagen, es ist doch gar kein Problem für mich, ich kann es ja selber machen, dann ist es nicht so stressig mit dem Rennen und so, ist gar nicht nötig für mich. Und er war richtig beleidigt. Er war richtig beleidigt und war schon wieder so, ich habe schon wieder alles falsch gemacht.
Aber kennst du denn nicht diese ganzen plötzlich Prinzessinnen-Filme, wo super coole Down-to-Earth-Mädels auf einmal Prinzessin sein müssen und so einen Butler haben? Da weiß man und dann immer alles selber machen wollen. Ach, lassen Sie doch, ich kann doch die Schuhe selber putzen. Du weißt doch, wie entrüstet Butler dann werden. Und es geht gegen deren Ehre. Das glaube ich wirklich. Wahrscheinlich, du überleg mal, ob das ein Genreproblem ist. Das sind Witze innerhalb des amerikanischen Service-Gedanken. Und das nehmen die krass. Nein, das nehmen die, glaube ich, krass. Das ist denen irgendwie wichtig. Ey, I don't get it. Ich würde die Karren selber parken. Ich fühle es total. Mich würde auch wahnsinnig stressen, dass ich jemanden so viel Stress mache. Und ich würde auch People-Pleasing ohne Ende. Ja, sorry, wenn Sie wollen, hier noch eine Blume. Und weißt du, sowas. Ich fühle es. Aber ich glaube, die fühlen sich dann wirklich in dem Job, den die haben, nicht, ich weiß nicht, ich finde es auch weird, aber nicht ernst genommen. Mhm. Also achte mal drauf, ob das vielleicht das Humor, die Humorproblematik vor allem im Service ist. Weil die sind ja immer so scheißen freundlich und alles ist unmöglich und no ma'am und yes ma'am. Wenn man denen dann mit Authentizität kommt und ich weiß zu schätzen, dass du welche nutzt, ich bin ja selber großer Fan, ich glaube, da sind die nicht Fan von. Die sind dann so, nein, wir machen das alte How are you? Yes, I'm good. How are you? Yes, I love you to bring my car. Und so. Oder ist es auch in anderen Genres passiert? Hast du noch außerhalb von Service schlechte Humorerfahrungen gehabt?
Nee, eigentlich bezieht es sich wirklich hauptsächlich auf Service. Siehste. Das kann sein, dass du da
durchaus musst jetzt einfach mitmachen, einfach Fresse halten. Yes, thank you, loving it, gorgeous, awesome, wow, thank you, great job, you got it.
Ja, und so das ist natürlich
einfach so 10 Phrasen.
Ja, das ist natürlich hier nochmal mehr, das haben wir ja letzte Woche besprochen, dass die Amerikaner jede Lücke füllen. Es gibt keine Pause und so. Exakt. Ne? Und das Ding ist, dass ich bin einfach so German, ich bin einfach eine einzige Pause. Und ich glaube, die stehen auch in die ganzen Service-Leute stehen immer vor einem und denken, weirdo. Ja. Ist so.
Du unterbrichst den Flow. Die haben einen Flow richtig. Da. Die haben ich nenne es den Flow der Egalness. Ja. Die kommen, die machen, they don't care, die sagen bitte, danke, lovely, awesome, bla bla bla. Und du machst nicht nur Lücken, sondern durch ausgefeilte Witze, die auch tatsächlich cool sind. Damit rechnen die nicht. Das passiert denen sonst nicht. Die müssen dann wird das Ding unterbrochen und die müssen ganz kurz denken und übersetzen, was der Witz für sie bedeutet. Und dann geraten sie ins Stocken und dann sagen sie notfalls, I'm sorry. Du machst den Flow auf Langeweile kaputt.
Ja, man ist vielleicht auch, aber man wird vielleicht auch selber so reagieren, wenn jetzt jemand kommt, der dann für deren Verhältnisse, glaube ich, doch in recht gebrochenem Englisch irgendwie so rudimentäre Witze macht. So, excuse me.
Nein, ich würde es nehmen, ohne Scheiß. Ich würde mich freuen, aber ich bin ja auch kein Amerikaner. Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein. Jo. Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den, nee, warte mal, dass so Düfte wie Zitrone, das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles das Wohlbefinden, ja. Ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, BAKU24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was? Das
kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Hey, pass auf, und wirklich auch diese Restaurantsituation. Ich habe es beobachtet am Nebentisch. Das ist wirklich, also die kommen, die sagen, hey, wie ist es, geht's euch gut heute Abend und so. Und dann, was der Amerikaner macht, ist dann immer, hey, great, wonderful, fantastic, how are you, where are you from, was macht dein Bruder, wie geht's deiner Mutter und so. Innerhalb von 3 Minuten kommt keine Pause auf. Es wird alles gefragt, es wird, das gibt's doch nicht, was aus Arizona, ja, was ist da denn los und so. Es wird einfach durchgehend das gesagt. Wenn die zu mir kommen und irgendwie sagen, ist alles gut, ist so, ja, fein. Und man merkt schon, oh Gott, alles ist so, scheiße, was machen wir jetzt? Das ist mein, ich bin eine richtig unangenehme Pause für die Amerikaner.
Ich mag das. Das ist ein bisschen den Verkehr stören da. Das ist mir ja wirklich so ein bisschen unheimlich. Auch diese Perfektion, was Smalltalk angeht. Also ich habe damit ja eh so wahnsinnige Schwierigkeiten, weil ich immer viel zu detailliert antworte auf Fremden. Ich habe da neulich ein ganzes Video drüber gemacht, weil mir mal nach einer Aufnahme, die wir beide hatten, bin ich zu meinem Auto gegangen und dann stand da so ein Dude und meinte, hey, du bist doch Sarah Kuttner und da kann ich ja überhaupt nicht mit umgehen. Ne? Ich bin da, ich möchte eigentlich Nein sagen und so weiter. Und dann habe ich gesagt und dann hat er gesagt, hey, wie geht's dir? Größter Fehler ever. Ich kannte den Typ gar nicht und ich erinnere mich, dass ich geantwortet habe, oh, nicht so gut. Ist alles ziemlich anstrengend gerade. Ich habe ein Haus gekauft und währenddessen dachte ich, sag mal, spinnst du? Was erzählst du dem Typen denn? Das geht ihn ja überhaupt nichts an. Weder was ich gemacht habe, noch wie es mir genau geht und konnte nicht aufhören. Mein Mund erzählte dem Wildfremden etwas, der war auch ein bisschen überfordert davon und in meinem Kopf erzählte die eine Sarah die ganze Zeit und die andere sagte, stop it, aufhören, aufhören, it's too much, der hat nicht danach gefragt. Der will das nicht wissen, wirklich nicht. Da kriege ich so Stress wie so ein Valet-Parker. In meinem Kopf renne ich hin und her, anstatt ich einfach sage, danke, gut, ciao. Ich kann das nicht. Mein Körper weigert sich. Ich glaube, weil das, das habe ich in dem Video mir auch so hergeredet, weil das so eine Art Schauspiel ist, weißt du? Es geht ja gar nicht wirklich darum, ob man wissen will. Und sprich, es wird von mir erwartet, also nicht ehrlich zu sein und es fällt mir so schwer, das ist wie so ein Tanz, den man tanzen muss, aber nicht beherrscht. Und dann holpere ich und die Leute sind überfordert, außer ich gerate an jemand, der genauso ist wie ich, der antwortet dann mit krass, ich auch und dann ist sofort so ein 20-Minuten-Hysteriegespräch. Ich scheitere, ich kann das nicht. Und du kannst das, glaube ich, auch nicht so super gut, ne? Also vielleicht aus anderen Gründen, aber du Ja, wobei, du bist schon jemand, der gut in so einen Raum reingeweht kommen kann, im Sinne von, hi, na, alles gut, ciao, das kriegst du irgendwie gut hin, ohne viele Worte.
Ja, ich bin ja zum Beispiel jemand, das scheint man hier auch nicht zu haben, aber ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen. Ich bin ja jemand, der total zwischen privat und öffentlich unterscheidet. Ich glaube, von Berufswegen, ja, aber stimmt. Wahrscheinlich wäre es auch so, wenn ich nicht den Job hätte. Also es ist, glaube ich, einfach das, was ich mitbringe. Also denke ich immer, es gibt einen Teil, der ist nur für mich oder für ganz enge Menschen um mich rum, und es gibt einen Teil, der ist für die Öffentlichkeit. Und das ist ja auch ganz interessant zu beobachten. Man belauscht ja automatisch zum Beispiel Poolgespräche von anderen. Und ich tue dann immer so, als würde ich lesen, und blätter durchaus auch Seiten weiter, damit die nicht so ganz offensichtlich merken, dass ich einfach mithöre. Aber dann höre ich so, und dann dachte ich, vielleicht liegt der Fehler auch bei mir. Ich habe auf der Nebenliege waren 3 Freunde offenbar, die sich von einem früheren Job kannten und dann hier jetzt getroffen haben. Und da wurde alles besprochen. Ich sage dir, alles. Da wurde über die Brust-OP von der Frau gesprochen. Das waren aber einfach Freunde. Ich habe auch nicht rausgefunden, ob es super enge Freunde waren oder ob sie sich das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen haben. Sie sind relativ zügig zur ehemaligen Brustgröße, die wirklich wohl sehr traurig gewesen sein muss, der Frau gekommen. Darauf, dass sie 51 ist und schon immer Probleme mit ihrem Körper hatte, zu, dass der Typ gesagt hat, ja echt, ihr hättet die Titten vorher, er hat wirklich Tits gesagt, ihr hättet die Titten vorher sehen müssen, der Chirurg ist wirklich geil. Ich war so,
Alter.
Okay. Und ich war einfach, dass ich dachte, vielleicht nehme ich es ja auch zu eng. Diese Form von, das ist jetzt privat und das erzählt man nicht. Das scheint es hier, das waren jetzt nochmal Freunde, aber das beobachtet man durchaus auch bei jetzt Konstellationen, die nicht, wo keine Freundschaft zugrunde liegt. Vielleicht übertreibe ich das mit diesem Privatsein, weil vielleicht ist es ja auch nicht schlimm, wenn man all diese Dinge preisgibt, wie jetzt zum Beispiel du mit deiner Gesundheit, weil es das in der Form, ich weiß, was dir daran unangenehm ist, aber vielleicht gibt es das gar nicht so in der Form, wie wir das definieren in Deutschland, so, das ist privat und das andere ist öffentlich, weil hier zum Beispiel scheint das, passiert gar nichts Schlimmes, wenn du einfach alles erzählst und hast es halt erzählt, aber ist ja eigentlich egal.
Ja, ja, also deswegen bin ich ja auch so, wie ich bin, ich mag das ja auch. Ich denke so, ja, ich meine, ich erzähle ja auch nicht alles Private. Ne? Ich habe natürlich raue Mengen detaillierte Sachen, die ich im Leben nicht teilen würde. Aber alles, was so allgemeiner ist oder nicht wehtut, denke ich schon, warum nicht? Aber eben, weil ich es auch nicht kann und weil ich in meinem Kopf nie diesen Unterschied hatte, den du hast. Also ich hatte ihn ganz, ganz am Anfang bei meiner Viva-Karriere, wo ich auch dachte, okay, wie macht man denn jetzt Sachen? Worüber redet man denn und worüber nicht? Und dann konnte ich mich selber nicht so gut an die Regeln halten und war eben schon immer ich. Aber auch, weil das so immer schon ein bisschen mein Beruf war, weißt du? Ich sein und irgendwie eine Meinung haben und so. Ich war ja nie Presenter von irgendwas, sondern immer nur ich. Und ich kenne ja deine, dass du das sehr aufteilst, was ich schon auch bewundernswert finde. Aber es stimmt, vielleicht ist das so eine amerikanische Variante, ist vielleicht so eine Zwischenlösung für dich. Auf keinen Fall die kundnersche Variante, die ist ja selbst mir manchmal ein bisschen zu intim, I get it. Es ist so ein bisschen wie, im Grunde auch wie Smalltalk, ne? Oder wie mit über Geld reden. Da sind die Amis ja auch total so, I don't care, ich sag's einfach, ist doch wurscht, was soll schon passieren. Und wir sind da sehr so, sagen wir nicht laut. So fühlt sich das ein bisschen an, dass die so einen bestimmten safen Teil einfach mitteilen von privat. Also ich möchte es dir gerne ans Herz legen. Erstens, weil, keine Ahnung, man verbrüdert sich damit auch ein bisschen mit Menschen, weil andere Menschen dann denken, ach cool, die kocht auch noch mit Wasser. Weißt du, man kann ja entscheiden, welches Wasser man behauptet, womit man kocht. Ich glaube, dass das immer so ein Door-Opener ist, privat zu sein. Ich habe ja all meine Interviews immer so geführt, ne, dass ich super fiese private Fragen gestellt habe, aber die auch immer vorher selber beantwortet habe. Weißt du, das war so mein Deal im Sinne von, ich frage dich nichts, was dich blöd darstellen lässt neben mir, sondern ich sag dir auch, was meine Erfahrungen, keine Ahnung, mit Drogen oder so waren, und dann frage ich dich, sodass man auf Augenhöhe ist. Das gewinnt man dadurch ein bisschen und es fällt einem tatsächlich so viel weniger auf den Kopf, als man immer denkt, das kann ich dir versprechen, aber manchmal fällt es einem doch auf den Kopf. Also ja, vielleicht so diese Mittelvariante, Smalltalk Private, Katrin.
Ja, die Schwaben. Mit ein
paar groben Überthemen. Genau, die Schwaben. Ja. Genau, das ist immer so dein, das geht doch.
Also die Schwaben, glaube ich, sind ein bisschen so, dass man schon immer denkt, aber vielleicht auch, weil ich wirklich vom dörflichen Schwaben komme, dass schon der öffentliche Part im Vorgarten endet. Also am eigenen Gartenzaun hört quasi das nach draußen auf und fängt das Private an. Und das ist schon
das
immer
ist
was
Geheimes. Das ist auch so ein Schwabending bei dir?
Ja,
Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich glaube schon.
Logisch.
Also ja, wir sind schon logisch. Viel so Geheimniskrämer und bei Kasch kommen ins Haus rein gucken und so, wer weiß, was bei denen los ist und so. Also da ist schon viel nach außen, so wie der Vorgarten auch schön präsentiert wird. Ist wie so eine Auslage der Persönlichkeit. Da guckt man, aha, guck, bei denen ist alles in Ordnung. Und nach drinnen denkt man immer, ja, vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nie so genau. Aber das ist dann immer so, wenn die Tür zugeht, ist auch, das bleibt so unseres. Das darf auch keiner wissen. Das muss, geht auch niemandem was an und so. Das finde ich schon, ist so eine Tendenz auch im Schwabenland. Ich glaube, dass ich das schon auch ein bisschen so mitgebracht habe. Also der Heum ist der Heum, ja, und ja, draußen ist wieder irgendwie ein anderes Spielfeld. Kann sein.
Ich verstehe, wie krass da sogar unsere Herkunft fast gegenteilig ist. Weil wenn man sich das mal so betrachtet, ist der Berliner ja exakt andersrum. Im Vorgarten, im Hinterhof stinkt's, aber aus dem Fenster hörst du jemanden vögeln. Also ich meine, es ist genau das Gegenteil von bei dir. Man schreibt sich Liebesbriefe mit Graffiti an die Tür, aber Kack lässt seinen Hund vor die Haustür kacken, selbst vor die eigene. Das ist ja so das Gegenteil. Ey, mir fällt das original wie Schuppen von den Augen, dass das allein so lokal bedingt ist. Weißt du denn, warum der Schwabe so ist? Also im Sinne von, was gibt es denn, was kann denn, was ist denn die Intention? Was kann denn passieren? Einfach geht niemandem was an oder geht es auch unterm Strich um Geld? Oder?
Ja, es ist, glaube ich, schon als allererstes geht es niemandem was an. Also das ist, glaube ich, schon das, also was man verdient, was man hat, was man wirklich privat zu Hause spricht, was man wirklich über die Nachbarn denkt, das geht quasi niemandem was an. Also es gibt schon so einen großen Bereich, der immer so, also ich weiß zum Beispiel, wir hatten lustige Nachbarn, einfach weil als Kind, wir waren wirklich klein, bis irgendwie 10 oder so. Findest die Nachbarn lustig? Wegen warum auch immer, als Kind immer alles lustig. Lustige Frisur oder fahren lustiges Auto oder du weißt, solche Sachen.
Ja, ja.
Und dann haben wir das manchmal als Kinder einfach bei meinen Großeltern zum Beispiel erzählt, beim Kaffee und Kuchen oder so. Der Nachbar so und so, der hat wieder, haha, wie er Rasen gemäht hat oder so. Und dann hat die, saß meine Oma immer am Tisch und hat immer gemacht und so. Und wir immer so, Oma, was, die sind auch drin, wir, alle Fenster sind zu. Ich meine, Oma, oh, damit nichts Schlimmes passiert, wenn die hören, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, der hat aber lustige Haare oder so. Und ich habe schon als Kind gedacht, das ist wahnsinnig merkwürdig, so eine, also A, dass das so, vielleicht findet er ja selber auch, er hat eine lustige Frisur, aber dass das so ein Geheimniskrämerei-Ding ist und dass man so ganz dolle auf, es muss wirklich hier und unten in den eigenen vier Wänden bleiben, das ist aber nach außen immer, immer nett und nach drinnen findet man vielleicht, das ist lustig, aber man darf es auf gar keinen Fall selbst im eigenen Wohnzimmer laut sagen. Es war irgendwie, also befremdlich irgendwie, aber so, so ist es bei uns.
Also schon quasi so den Schein wahren, sich nicht angreifbar machen
ja.
durch eventuelle Fehltritte, weil es ist ja jetzt auch nicht gemein zu sagen, dass der Nachbar eine lustige Frisur hat. Und selbst wenn es Lästern wäre, wir haben ja schon mal über Lästern gesprochen, da musste ich noch so viel drüber nachdenken, weil Lästern eigentlich ja wirklich nur Luft, wie heißt das, so Venting sagt man ja im Amerikanischen, ne? Ja, dass es einfach nur darum geht, stresslos zu werden. Also auch hinterm Rücken lästern, weil du warst so sehr dagegen und ich habe das erst so kapiert und dachte, ja, lästern ist scheiße. Und dann habe ich später nochmal überlegt, was bedeutet lästern eigentlich? Und es bedeutet ja eigentlich nur im Grunde hinterm Rücken von jemandem reden, sowohl positiv, aber als auch negativ. Und dann dachte ich, ja, stimmt, das ist gemein. Und dann habe ich so weitergedacht und dachte, nee, ich glaube, dass das sogar wichtig ist, weil du kannst bei irgendjemand ganz anderen, der damit nicht zu tun hat, einfach mal kotzen, weißt du? Und sagen, Alter, geht mir voll auf den Sack, muss doch nicht sein. Wohlwissend, dass du das zu der echten Person auch einfach nicht machen solltest, weil es gemein ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Man will ja nicht böse sein zu den anderen, aber die Energie ist ja trotzdem da und muss irgendwo hin. Insofern halte ich Lästern inzwischen tatsächlich für sehr gesund, außer es ist so richtig Lüge, weißt du, hinterm Rücken sagen, die blöde Fotze, die kann mich mal und zu der Person tust du dann proaktiv das Gegenteil im Sinne von, ich liebe dich so sehr. Mhm. Aber so die Heftigkeit, finde ich, die darf ruhig raus, lieber, weißt du, lieber bei anderen, bei Leuten, die einen lieb haben, die wissen, dass es auch nur Venting ist, als dass man das an zurückträgt an jemanden, der es nicht verdient hat in dem Sinne. Deswegen finde ich Lästern eigentlich ganz gar nicht so problematisch und um wieder nach Schwaben zurückzuwandern, frage ich mich, was da das Problem ist. Aber gut, man trotzdem gilt es dann wahrscheinlich als lästern und sich möglicherweise einen Feind machen in dem Nachbarn, ne? Also schon.
Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube zum Beispiel, also für mich ist lästern, das, was du jetzt beschreibst, ist für mich eigentlich eher so, jemand hat einen wirklich aufgeregt oder ärgert einen oder man hat wirklich irgendwas gesammelt, was einem selber nicht gut tut, sowas wie Wut oder Frust oder so. Und das muss mal raus. Und das erzählst du jemand anderem. Das zum Beispiel halte ich auch für teilgesund. Bei uns ist lästern, eigentlich eher so eine Form von sich mit Ratsch. Jemand anderem verbrüdern oder verschwestern gegen jemanden, indem man quasi sowas wie üble Nachrede betreibt. Also bei uns immer hast du gesehen, was der oder die. Und die hin ja wieder. Ach, und so. Da muss ich aber mal, bei denen ist ja auch nicht alles und so. Also es hat eine sehr...
Ist das nicht auch nur so Tratschen?
Ja, genau, also das ist nur Tratschen. Aber es hat so was Niederträchtiges, finde ich. Was so ganz, und ich finde, da muss man unterscheiden. Ich für mich zum Beispiel weiß, sowas wie sich mal auskotzen und so, weil es wirklich wichtig ist, weil man sonst mit sich rumschleppt und nachts schlecht schläft oder so. Das finde ich auch total legitim. Aber dieses Lästern zum Beispiel, dieser ganz besondere Ton von, man ist eigentlich nur, man könnte auch übers Wetter reden oder über Fußball oder so. Man ist, sterile Schuhe, wie läuft denn die rum und so. Auf so einem, damit so Stille gefüllt ist irgendwie und man sich selber so versichert. So
verstehe.
Wir sind richtig, aber guck mal, der hat wohl, wie sieht der denn aus und so. Solche Sachen. Ich versuche das nicht mehr zu machen, weil ich wirklich merke, mir geht's richtig schlecht damit. Ich finde, das ist, als hätte einer in einen reingegöbelt. Das finde ich richtig.
Ja.
Und
ja,
das
kapiere ich komplett, okay.
Das ist zum Beispiel für mich Lästern. Deswegen, würde ich das versuchen, nicht mehr zu machen.
Ja, so abfällig über andere reden, ohne Not quasi. Auch so ein bisschen, um eine Meinung vorzugeben, vielleicht sogar ein bisschen zu manipulieren. Oder
sich
einfach
zu erheben.
Nur gemein sein, for fun. Ja, genau. Ah ja, nee, das kenne ich. Und ich kenne auch, mit dem Alter kommt das übrigens, dass man das nicht mehr gerne macht. Denn immer wenn ich das jetzt manchmal mache, ne, also wenn man so Sachen im Fernsehen sieht oder so und man einfach nur so einen abfälligen Witz über jemanden macht, rutscht mir jedes einzelne Mal danach ein Oh Gott, raus. Weißt du, was ich meine? Mein Körper oder mein Geist korrigiert sofort und sagt, also während ich es sage, fühlt es sich schon nach vergoren an, fühlt sich schon falsch an, im Sinne von nein, das machen wir nicht. Und danach kommt, selbst wenn ich alleine bin manchmal, einfach so ein Huch, oder so ein Ui, das darf man nicht machen und so raus. Ich mag das ganz gerne, weil einem irgendwie so die Evolution zeigt, dass man weiser und freundlicher wird mit dem Alter.
Ja,
so berede ich es mir zumindest ein.
Ja, hoffentlich. Ich bin doch wohl skeptisch.
Ja, das ist lästern. Ah ja, okay, aber deswegen halt, wir waren ja bei, ihr haltet alles ein bisschen bei euch und das Privatleben lieber, lieber drin. Wahrscheinlich auch, damit einem das dann auch nicht passieren kann. Ne? Also nicht nur selber nicht lästern, sondern je weniger die anderen von dir wissen, desto weniger üble Nachrede, Bullshit kann über dich erzählt werden und so.
Also,
ihr seid sehr klanig. Es klingt alles sehr klanig bei euch.
Ja, es ist sehr klanig. Und ich weiß nicht, ich kenne Schwaben, die setzen sich mit einer verspiegelten Sonnenbrille, damit man nicht sieht, wo die hingucken, ins Café am Samstag, nur um so einen Kaffee zu schlürfen und so niederträchtig über die Leute zu reden. Also wirklich wie so im Film, nur so ein Boah. Also fällt dann nur so, kein Spiegel daheim. Ah, stieg sehr.
Ein bisschen zuckt's in mir. Ein bisschen denke ich, so eine verspiegelte Sonnenbrille und nur so glotzen fände ich auch geil. Einfach nur so beobachten. Ich liebe das ja, beobachten. Also da würde es mir jetzt gar nicht darum gehen, jemanden abzuwerten, sondern nur so Analyse. Weißt du, ich würde dann da sitzen und nur so mit meinem Mann oder wer auch immer sagen, hier, die haben gerade Streit, zweites Date und die finden, also weißt du, das ist das Übliche, was man so macht, Pärchen beobachten und überlegen, was deren Deal wohl gerade ist und so weiter. Das mag ich schon noch gerne. Oh Gott, ich bin so eine Quatschtante.
Also du bist jederzeit eingeladen, nach allen zu kommen, da kannst du das im großen Stile, kannst du da bei den Profis wahrscheinlich noch rein.
Alter, in der ersten Reihe im Straßencafé, einfach so 20 Leute mit so einer verspiegelten Assi-Brille, die alle so vor sich hin murmeln. Dafür war die Zeit mit den Masken auch gut, weißt du? Die Zeit, in der du immer heimlich mit dir selber in die Maske warst.
Ja.
Da waren die Schwaben wahrscheinlich, das muss eine gute Zeit gewesen sein, dann sieht man noch nicht mal, dass gesprochen wird. Oh, ist das toll.
Ja, so, pass auf. Also, ich habe es mir aufgeschrieben und ich habe es nicht vergessen. Politik, du hattest mich nach Politik gefragt.
Ja, das war der Ursprung, ob man das da merkt, genau.
Also es sind ja gerade diese ganzen auch, diese Vorwahlen und so, ne? Nikki Haley und Trump und so haben sich ja gerade nochmal hier gut gebettelt und so. Und es finden ja auch die ganze Zeit, also Biden hat ein paar Mal jetzt hier was gesagt und so. Und diese ganzen Werbespots laufen schon, also von den Republikanern und den Demokraten und so. Und meine Beobachtung ist schon tatsächlich, dass das hier auf so eine ganz ekelhafte Art den Boden der Rechtschaffenheit verlassen hat. wenn ich mal so, also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen extrem formuliert, aber, und sie machen das auch vielleicht verstehen, also das meine ich, hier gibt es so viele Codes und so viele Sachen, die man verstehen muss, die man vielleicht auch nur versteht, wenn man wirklich drin ist, wenn man jetzt das von außen beobachtet, dieses, apropos üble Nachrede, sie dürfen ja übereinander in Werbespots sagen, das ist eine verlogene Kuh. Und das ist völlig okay, dass dein Werbespot für dich darauf basiert, dass du über jemand anderen sagst, das ist die schlimmste, korrupteste, furchtbarste, manipulierendste Politikerin, die Amerika je gesehen hat. Das ist dein Werbespot.
Ah, das ist ja, das heißt auch konkurrierende oder irgendwie so Werbung. Das ist in Deutschland, glaube ich, verboten. Du darfst in Deutschland nicht ein Gegenprodukt benennen, richtig? Und da kann man das aber.
Genau,
komplett vergessen, geil.
Und sie versuchen sich dann quasi hier die ganze Zeit zu sagen, der hat aber noch mehr Geld von der Industrie genommen und der sagt immer, er ist für Soziales, aber guck doch mal, der hat dafür gesorgt, dass... Und sie bezeichnen sich gegenseitig als Verbrecher in ihren Werbespots. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welcher Basis du später, egal wer dann gewählt wird, also vielleicht gucken das auch alle und denken, nehme ich nicht ernst, dann wär's ja auch wieder okay, aber... Wenn wir ja auch immer darüber diskutieren, dass schon alles, was gesagt wird, also Worte auch immer irgendwelche Folgen haben, dann denkt man, also das ist absurd. Vor allem, also wenn du dir jetzt zum Beispiel das, Biden hat in der Zeit, in der ich hier war, ihm ist ja attestiert worden, er wäre nicht mehr so ganz fresh im Kopf. Also er hätte so Gedächtnislücken und er erinnert sich nicht mehr an bestimmte Sachen. Er weiß nicht mehr, wann er Vizepräsident war und er weiß nicht, wann sein Sohn ums Leben gekommen ist und so. Also so, ihm werden Gedächtnislücken ausgestellt und dann hat er eine Pressekonferenz gegeben und hat da aber auch nochmal Fehler gemacht. Und man könnte jetzt, wenn man irgendwie milde wäre, sagen, ja, dann hat er halt irgendwie... Passiert ja jedem Mal irgendwie was verwechselt. Also hat er irgendwie den Präsidenten von X mit dem Präsidenten von Y verwechselt. Er hat eine Jahreszahl durcheinander gebracht und so. Und hier ist ja klar, weil es ist Wahlkampf und so, dieses Jahr wird gewählt, wird es so krass ausgeschlachtet, dass wirklich, also es gibt kein normales Maß. Es gibt niemanden, der dann sagen würde, ja, du, klar, in dem Alter, guck mal, was der auf dem Zettel hat. Trump passiert das auch. Das würde jedem so passieren. It is what it is. Muss man halt gucken, ob es wirklich tragisch ist oder so. Also irgendwas, was da so eine Ebene reinbringen würde, die, mit der man irgendwie arbeiten könnte. Es ist alles auf die extremste Sprache. Der schlimmste Präsident, den die USA je hatte. Jemand, der so quasi eine Matschbirne ist, darf gar nicht mehr einen Fuß vor die Tür setzen. Also es ist alles immer, ich weiß, es ist auch ein Stück weit Politik, aber ich finde das in dieser in diesem Extremen so unangenehm und so, also ich kann gar nicht so richtig was damit anfangen. Es ist richtig blöd, also finde ich.
Wow. Natürlich, aber weißt du, warum? Der Unterschied ist ja, dass Vertrauen dadurch eingebüßt wird, weil wenn Extreme möglich sind und es da quasi keine Grenzen gibt, ne, im Sinne von man darf aber jetzt, sagen wir mal, nicht behaupten, dass jemand ein Verbrecher ist, ne, wenn das nicht gilt, dann weiß man ja nie, was man glauben soll. Also heißt das, derjenige ist wirklich ein Verbrecher oder, weißt du, was ich meine? Wenn
genau, das
alles
meine
möglich
ich.
Ist, ja, und das macht, dass man eben Angst kriegt, weil dann, das bedeutet auch, dass alles, was du siehst oder hörst an Werbung und so, nicht glaubwürdig ist und dann muss man selber entscheiden, was glaubwürdig ist, aber man weiß nicht wie, weil die Quellen sind ja nicht glaubwürdig. Ich glaube, das stresst einen daran so. Das ist unangenehm, weil das klingt orientierungslos, weißt du? Ich würde dann orientierungslos werden, wenn ich nicht mehr weiß, wem ich glauben darf und nicht. Und das ist der Unterschied zu, also weil du meinst, ja, Politik ist so, ich finde nicht. So Politik hat ja normalerweise auch irgendwie Regeln und Grenzen. Ich finde das auch scheiße, auch weil einem das so Angst macht, weil man denkt, oh Gott, die ganz dummen Leute denken dann vielleicht, dass das wirklich stimmt und so. Das ist in alle Richtungen gruselig, klar.
Also das Problem ist halt, dass sie quasi in Anbetracht der Weltlage wirklich bei allem, was passiert, und ich meine, klar, wenn er jetzt Gedächtnislücken hat, die fundamental sind, klar, und die sind beide alt. Ich meine, klar musst du irgendwie gucken, wer kann dieses Land führen, auch in der jetzigen Situation und so. Aber ich finde, es bringt halt nichts, bei jedem Fehltritt aus dem eigenen Interesse heraus zu sagen, der muss jetzt weg. Also sie fordern quasi im Prinzip auch von morgens bis abends, dass er zurücktreten muss. Und die anderen sagen, ja, aber Trump ist ja eh immer schon ein Verbrecher gewesen. Jetzt hat er noch diese ganzen Gerichtsprozesse. Also der muss auch weg. Also im Prinzip müssen eigentlich immer alle weg. Es ist immer alles furchtbar. Es ist eigentlich immer alles das Schlimmste. Und wenn man den anderen wählt, ist es nicht ganz so schlimm. Und du hast vollkommen recht. Diese Situation führt, glaube ich, dazu, dass Leute eben einfach extrem sind und sich vielleicht extrem auf eine Position, müssen sie ja, sie haben ja hier keine Auswahl, es gibt ja nur diese zwei Parteien, aber dass sie sich vielleicht extrem für eine Position entscheiden und extrem die andere bekämpfen, so wird es hier auch, also das ist auch das, was man sieht, so wird es schon auch gelebt. Das ist echt...
Wie chaotisch das ist. Und wenn du, das Problem ist ja auch, wenn du jemanden für Matschkopf sein absetzen willst oder vielleicht auch kleinere Sachen, ne, weil du meinst, dass es dann einfach mal sofort heißt, der muss weg jetzt, aber wirklich verliert man ja auch das Gefühl für den Moment, wo man wirklich denkt, Alter, genau, das muss jetzt weg. Bei Trump, genau, das hat sich ja seitdem so verselbstständigt. Bei Trump gab es ja immer, am Anfang hat man ja nicht sofort gesagt, der muss sofort weg. Aber als es einfach immer krasser wurde, ne, und dann die ganzen Impeachments oder, ist das das richtige Wort? Du weißt schon, da hatte man zumindest noch so ein Gefühl von, wow, okay, jetzt sagen super viele Leute, der muss weg, jetzt ist da was dran. Aber wenn das jetzt die neue Regel ist, man hat ja gar kein, wie heißt das, kein Blueprint, keine Skizze, kein Original, kein Neutral, wenn alles
es
immer
gibt halt
und
Basis
hysterisch
mehr,
ist. Ja, genau. Das ist ja super gruselig. Ist das, ach, das wollte ich ja sowieso wissen, wie spürt man das denn in L.A. versus Spreewald, amerikanischer Spreewald? Ist das da unterschiedlich oder bist du jetzt auch nicht so krass auf der Straße bei den Leuten als Politikumfragefrau, aber vielleicht merkt man ja einen Unterschied.
Nee, ich habe ehrlich gesagt keinen Unterschied gemerkt. Die Leute sind ja hier auch sehr, also sie sind ja sehr privat und gleichzeitig aber auch sehr schwäbisch. Die bleiben schon auch die ganze Zeit sehr höflich. Und ich habe jetzt mit noch nicht vielen Leuten so über Politik geredet oder so. Also,
Na, aber so vielleicht Fahnen, die irgendwo raushängen oder so. Also ich dachte, dass man vielleicht sieht's da.
Ja.
Ich habe ja gar keine Ahnung, wo du bist, aber vielleicht ist da mehr so.
Das gibt's immer mal wieder. Also man sieht hier schon auch viele so Patrioten und so, die Flagge und so. Ja. Aber das ist ja hier eh ganz anders als bei uns, ne? Also sie sind ja eh viel stolzer auf die Flagge und es ist ja gar kein so ein. Also wenn bei uns im Schrebergarten eine Deutschlandflagge hängt, weiß man ja auch, vermutet man ja auch immer schon mehr zu wissen. Das ist ja hier nicht so ein Aushängeschild, sage ich mal, wortwörtlich. Das muss ja hier nichts bedeuten, außer dass man es vielleicht einfach cool findet oder keine Ahnung. Aber dazu kann ich nichts sagen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen mit dem, weißt du, dass man sagt, der ist korrupt oder der ist selber ein Verbrecher. Da geht's dann einfach um eine andere politische Haltung. Der ist zum Beispiel dafür, dass man Straftäter, das System hier ist ja auch ein bisschen anders als bei uns, ne? Also dass man quasi sagt, man guckt halt, wie man anders mit Straftätern umgehen kann. Also kann man die wieder zurückführen in die Gesellschaft oder was auch immer. Das gilt quasi als, du hast dafür gesorgt, dass mehr Verbrecher zurückkommen in die Gesellschaft. Deswegen mach dich das selber zu einem Verbrecher, weil du hast die Gesellschaft quasi gefährlicher gemacht. Und das wird dann einfach behauptet in diesem Spot. Aber es geht nicht darum, was der dann wirklich will oder was das bedeutet, sondern es wird einfach gesagt, du bist dafür, dass Verbrecher nicht so hart behandelt werden, also bist du selber ein Verbrecher. Und das ist der Werbespot. Und man denkt einfach, cool. Grady. Also das ist echt irgendwie absurd. Also, und was auch total absurd ist, ist zum Beispiel, das ist hier vielleicht einfach so, und das meine ich, da wirklich viele Sachen, die mir so zu denken geben. Werbung zum Beispiel. Also hier gibt's ja eisenhart alle 5 Minuten Werbebreak von 1,5 Minuten oder so. Und sie schneiden ja auch einfach in Wörter rein. Das ist ja überhaupt nicht mit Liebe gedingselt wie bei uns oder so. Sie sind da einfach eisenhart, aber ist auch irgendwie cool, weil dadurch kriegt alles so einen Speed. Und es wird ja nur für Krankheiten geworben zum Beispiel. Ne? Also man muss fast sagen, wirklich für Krankheiten geworben, weil es gibt Sachen, ich schwöre dir, es gibt Medikamente für Krankheiten, da gibt's die Krankheit noch nicht. Ich schwöre es dir, es ist einfach Es gibt so Sachen, da denke ich immer, was, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was haben die Amerikaner denn alles? Was gibt es denn alles für Krankheiten? Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die dann alle heißen, diese Medikamente, die dann alle immer irgendwie, also jedes Medikament hat als Nebenwirkung auf jeden Fall Durchfall oder Sterben. Das sind immer die Side-Effects, Durchfall und Sterben. Alles ist wirklich, sie müssen ja auch immer sagen, was es alles auch beinhalten kann, aber es ist einfach so... Es ist einfach total krass. Also sie haben dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das bei uns heißt, es ist irgend so ein Hautausschlag, es könnte sowas Neurodermitis-ähnliches sein. Und dann sagen sie einfach so, with clear skin, movie night is a groovy night.
Werbung. Oh, ich habe ja so ein ganz merkwürdiges Faible für die polnische Sprache. Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer so gute Erfahrungen mit Menschen aus Polen gemacht habe, weil die oft so lustig sind und gleichzeitig herzlich, ohne sich zu verbiegen und so. Das ist genau meine Tasse, Mensch. Bisher kann ich aber trotzdem nur die polnischen Klassiker sagen, wie zum Beispiel Ich liebe dich, Kocham cię, oder Dobry dzień, guten Tag, das ist relativ einfach, und Smacznego, das heißt Mahlzeit, das ist für uns beide sehr relevant. Aber zum Glück ist Babbel ja von Anfang an unser Partner in Sachen neue Sprachen lernen. Also sollte ich mich jetzt auch langsam mal ein bisschen ransetzen, um meinen Polnischen ganz bisschen flüssiger zu machen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, wir sollten langsam Fortschritte machen, denn Babbel ist, wie du sagst, sehr lange schon an unserer Seite und die haben nicht nur Polnisch im Angebot. Nein, diese preisgekrönte Sprachlern-App hat 14 Sprachkurse. Nicht nur für uns, für euch alle. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Und die Lektionen von Babbel, da werden wir nicht müde, das zu betonen. Die behandeln alltagsrelevante Themen und haben kurze, realistische Dialoge. Das ist ja wichtig, wenn man sie dann mal ist einsetzen möchte, die Sprache. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Da kann also schon mal nichts schiefgehen. Und die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele ausgerichtet. Also da kann man sagen, ich brauche das mehr für den Beruf oder ich möchte das lieber für die Reise. Und das ist dann für jedes Sprachlevel verfügbar. Also da wurde wirklich an alles gedacht.
Ja, perfekt. Was mir persönlich auch gut in Kram passt, ist, dass die Lektionen dann nur so etwa 15 Minuten lang dauern. Man kann die sich auch im Notfall einfach auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder in der Mittagspause reinziehen. Das passt auf jeden Fall. Und bei Babbel gibt's eben nicht nur Lektionen, sondern auch Podcasts und Spiele und so richtigen Online-Gruppenunterricht mit einer richtigen Lehrkraft, sodass das Lernen tatsächlich abwechslungsreich und effektiv bleibt. Das ist schon wichtig. Man kann sich sogar ans Lernen erinnern lassen bei Babbel. Das bräuchte
ich,
glaube ich.
Das scheint mir eine lange unterschätzte Funktion gewesen zu sein.
Du bist wieder dran. Ja, sehr gut, Babbel.
Sehr gut. Und ich erinnere euch jetzt auch nochmal dran, dass es extra für unsere ZuhörerInnen einen Code gibt. Und der heißt wie immer Labern. L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier tun. Und damit erhaltet ihr ein Babbel-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das ist immer wieder super. Ihr zahlt also 6 Monate, ihr lernt ein ganzes Jahr. Perfekt. Wichtig, dabei ist nur der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Babbel Live, ist nicht in diesem Angebot enthalten. Infos und Code einlösen könnt ihr auf babbel.com/labern. Und dieser Code ist gültig bis zum 31.05.24. Wem das jetzt zu schnell ging oder irgendwie, dann schaut doch einfach nochmal in den Shownotes.
Ja, smacznego. Keine Werbung mehr.
Naja, aber... Ich gucke die ganze Zeit, guckst du so eine Werbung und dann sagen sie immer, ah ja, so musst du mal checken lassen, ob du das hast und dann bla bla bla. Aber immer, der Anlass ist immer so, wenn du mal Schluck auf hast nach dem Essen, lass mal prüfen, ob du nicht hast. Also so irgendwas total Krasses, wogegen du super krasse Medikamente nehmen kannst, die eben immer zur Folge haben, dass du Durchfall hast oder stirbst. Aber so.
Verstehe. Also alles aus ist immer so. Extra Mücken rausholen und aus denen medizinische Elefanten machen, sodass man am Ende trotzdem Medikament verkaufen kann, auch wenn man nur nachmittags ab und zu müde ist.
Genau, also es ist so Horoskop-Style, wenn es dir manchmal ein bisschen schwindelig ist. Es könnte ja sein, dass du irgendeine krasse Krankheit, deren Namen ich nicht zuordnen kann, hast. Dann lass doch mal von deinem Arzt prüfen und dann nimm doch am besten das und das und das. Aber Vorsicht, du könntest dann Stamm oder Durchfall davon kriegen oder 10 andere krasse Sachen erbrechen. Weiß ich nicht.
Aber ist das nicht auch wahnsinnig unterhaltsam, weil ich gucke ja gar auch in Deutschland keine Werbung mehr, weil ich kaum noch Fernsehe, sondern immer nur, also auch deutsche Sachen, RTL und den ganzen Quatsch, streame und da ist ja keine Werbung mit dabei. Und dann habe ich neulich irgendwas, ich glaube Dschungelcamp, Live, der Einzug oder was im echten Fernsehen gesehen und war eh auch wieder überrascht vom Prinzip Werbung und fand es aber gar nicht so schlimm dieses Mal, weil ich so lange schon keine mehr gesehen hatte, dass fast jede Werbung neu war und dann ist es, also für mich, und dann ist es ja wie so einen kleinen, nicht besonders guten in Deutschland Kurzfilm sehen und dann ist es zumindest ein bisschen unterhaltsam und ich sehe ja ganz ab und zu schon mal irgendwie so Reste an irgendwelchen Sachen, die ich aus Amerika habe, von Werbung dranhängen oder keine Ahnung und habe das Gefühl, dass die schon auch unterhaltsam sind. Also fetzt Werbegucken auch ein bisschen oder also, ist es genauso nervig wie immer?
Ja, ja, es ist genauso nervig. Ich finde es ein bisschen cooler, weil sie halt kurz sind. Also sie machen 2 bis 3 kurze Werbespots, das aber alle 5 Minuten. Aber ich finde, das irgendwie gewöhnt man sich hier total schnell daran.
Ja.
Also es geht, dass es auch schnell vorbeigeht. Nicht bei uns manchmal denkst du ja, es war 10 Minuten Werbung oder was?
Lass mich kurz einhaken. Mir fällt gerade ein, dass das wahnsinnig schlau ist. Denn in Deutschland weiß man ja Werbung, alles klar, ich mache mal letzte Gassi-Runde, ich koche uns noch schnell was, ich gehe mal aufs Klo, eine Dusche wird ja wohl drin sein. Sprich, die Garantie dafür, die Werbung nicht zu gucken. Wenn das aber nur 3 Spots sind, alle 5 Minuten stehst du in der Zeit ja nicht auf. Sprich, du guckst die Spots einfach. Wie schlau das ist. Werbepsychologisch ist das ja genau richtig.
Und sie sind halt sehr viel mehr, also sie gehen hart rein, aber sie sind sehr viel mehr getaktet. Mir kommt das entgegen, weil das wie so ein Rhythmus hat. Also jetzt bei einer Preisverleihung zum Beispiel ist es so, dass die sagen, es kommt halt jemand raus und macht einen Eröffnungsmonolog und dann zack, kommt die erste Werbung. Dann kommt die erste Kategorie und nach der ersten Kategorie kommt Werbung. Und dann kommt die zweite Kategorie und danach kommt Werbung. Yeah. Es ist nicht
wie
irgendwie
so ein Trainer.
Random. Genau. Und so ist es auch bei Shows. Du weißt eigentlich im Prinzip vor jedem nächsten größeren Schritt, vor jeder nächsten Spielstufe, vor jedem neuen Kandidaten, der irgendwie kommt oder was macht, wird es eine Werbung geben. Und das finde ich,
das ist natürlich schwer mit Bullern dann.
Ja,
es wann geht man da pinkeln? Ist das in 3 Spots zu schaffen? Na, wobei, 1,5 Minuten vielleicht?
Na, sie zeigen dir oben auch die Zeit an und das liebe ich auch. Dann steht dann 1 Minute 16. Ist geil. Und dann weißt du,
ja,
wie bei
YouTube, da steht das auch immer. Ah ja, das ist ja eigentlich ganz, auch die Amerikaner, so serviceorientiert.
Ja, genau.
Ich schaffe, in 1,5 Minuten schaffe ich pinkeln. Vor allem, wenn man dann schon mal aufsteht aus dem Sessel oder so, wenn man weiß, es muss schnell gehen. Oh, jetzt will ich amerikanische Werbung sehen. Hast du dir irgendwas gekauft aufgrund von der Werbung, die du gesehen hast?
Ja, pass auf, ich hab's nicht gefunden. Es gibt hier, ich wollte es dir mitbringen, es gibt hier von Clear Blue, so wie bei uns, da gibt es bei uns die Schwangerschaftstests von. Aber vielleicht gibt es das auch in Deutschland, ich habe es noch nicht gesehen, keine Ahnung. Machen die das, was du mir erzählt hast. Man kann quasi so, wie man gucken kann, ob man in der zweiten Schwangerschaftswoche ist, gucken, in welchem Stadium seiner Wechseljahre man ist.
Ah.
Also das sagt dir dann an.
Ja, bring der Mutti das mit.
Ich habe das gesucht, ich war in diversen Läden, ich wollte es dir mitbringen, aber ich habe es nicht gefunden.
Super zauberhaft. Weißt du, wie weird das ist? Die Sachen, die du mir aus Amerika mitbringen sollst, zeichnen ein sehr klares Bild von mir. Einmal das ist Haschisch-Gummis und Wechseljahre-Teststreifen. Oh Gott, aber ich möchte beides nach wie vor haben.
Also, wenn ich es finde, bringe ich es mit.
Ich kann damit leben. Ist das irre?
Wobei,
man kann, glaube ich, generell so Hormontests ja auch machen, aber nicht so geil schnell mal eben gekauft.
Ja, ich war extra bei der CVS Pharmacy und habe für dich geguckt, ob es das gibt, aber ich habe es nicht gefunden. Wenn ich es noch finde, bringe ich es mit, weil es wird mich dann doch auch echt interessieren.
Hello, my friend Sarah. She's in the changing years, or maybe she isn't. Please give me the stick so she can pee on it and then she knows why she's sweating all the time.
Ich habe eine Werbung für dich gefunden, da habe ich auch dolle an dich gedacht, die wirst du hassen. Und zwar ist das Febreze. Febreze wirbt hier mit einem Mann, der in so einer Wohnung sitzt, wo alles chaotisch ist und dann gesagt wird, manchmal die Kinder und so, man muss einfach was machen. Man muss aufräumen zu Hause, damit es wieder schön ist. Dann räumt er so auf und macht die Wohnung sauber. Dann lüftet er und geht mit Febreze durch. Dann ist seine Wohnung quasi zauberhaft und dann ist man ready for work. Und dann sitzt er mit seinem Laptop am Tisch und die Werbung endet mit la 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 la.
Ich fühl's, warum sollte ich die hassen? Das ist ja genau mein Ding.
Wirklich? Ich dachte, dass du denkst, erst aufräumen, dann so, dann Arbeit und dann la 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 la.
Nee, das bin genau ich. Das ist ich, das ist im Grunde ADHS-Werbung oder ich verstehe die falsch, aber das ist, also ich kann tatsächlich nicht arbeiten, bevor mein Arbeitsplatz nicht aufgeräumt ist, weil in mir drin so viel Durcheinander und Chaos ist, dass zumindest das Außen übersichtlich sein muss. Also verbringe ich viel zu viel Zeit vor dem Arbeiten tatsächlich mit Aufräumen und Lüften und wenn man schon mal gelüftet hat, warum nicht noch, dass es frisch riecht und diese Hose wollte ich noch umnähen, bis man sich dann wirklich hinsetzt und arbeitet und dann aber im Kopf so Leere hat und so, jetzt tue ich eigentlich nur so, als wenn ich arbeite. Also ich fühle das total. Ich will sofort hier ein bisschen aufräumen und Febreze versprühen.
Na, ich habe halt gedacht, dass du komisch finden wirst, dass man quasi die Arbeit hat mit Aufräumen mit dem Ziel, dass man quasi richtig arbeiten kann. Also dass quasi diese Vorarbeit nötig ist, damit man endlich arbeiten kann. Und dass du das
so
vielleicht
halt
eher komisch findest, weil in meiner Welt endete die Werbung, als ich sie gesehen habe, damit, dass ich dachte, ach guck, jetzt räumt er auf, dann benutzt er ein bisschen Febreze und legt er sich wohl auf die Couch. Aber nein, er tut es, damit er endlich in Ruhe arbeiten kann.
Nein. Was glaubst du, wo ich den Burnout her habe? Von dem ganzen Aufräumen vor dem Arbeiten. Das ist nicht die Arbeit oder mein Leben, sondern das Putzen davor. Nein, das fühle ich total. Ich meine, es ist total bekloppt. Aber gleichzeitig macht es, dass man dann gut arbeiten kann. Ja. Jetzt will ich wirklich sofort hier weiter putzen. Was gibt's noch für coole Werbung? Und wolltest du nicht auch noch Mülltonnenfahrerin werden?
Ja,
oh Gott, du hast so viele coole Sachen.
Es ist wirklich, ich werde für mehrere Jahre jetzt nur noch über Amerika reden, alle so.
Ja, yeah, loving it.
Das Krasse ist, das ist ja bei uns vielleicht auch so, aber hier ist es sehr viel offensichtlicher an dieser Werbung, die sich sehr viel mit Krankheiten einfach auch auseinandersetzt, dass es wirklich nie, und ich glaube, die Amerikaner haben es erfunden, es geht wirklich nie darum, dass man irgendwie eine Ursache bekämpft, sondern es geht immer um die Symptome. Also auch hier, der Kapitalismus ist so hart am Worken. Es geht halt darum, dass was verkauft wird und nicht das, was geheilt oder gelöst wird. Also jetzt ist ja hier zum Beispiel dieses Ozempic, ne, diese Spritze, die du eigentlich nimmst, wenn du Diabetes hast, mit der du aber so krass abnehmen kannst, ne?
Oh Gott, okay, krass.
Und für die machen sie hier halt auch Hardcore-Werbung. Und der Gag ist aber, dass halt in dieser Werbung die ganze Zeit ein Burger auch noch gefressen wird. Und man denkt, also das Bild, das vermittelt wird, ist, geil, du kannst alles machen wie vorher. Fahr dreimal am Tag zu McDonald's, aber nimm halt die Spritze, dann geht's. Und man denkt immer so, nee, sag den Leuten die Wahrheit. Sag denen, dass es geht.
Das ist das Problem, dass ein Teil von mir sagt, ja, geil, I get it. Ich meine, wie schlau da. Also es ist hochgradig asozial. Und du triffst es ganz gut auf den Punkt, wenn du sagst, dass ausschließlich Symptome bekämpft werden. Aber das ist halt super realistisch. Der Deal an so einer Spritze ist ja genau das. Dünn werden, ohne sich dafür anstrengen, dünn werden und weiter ungesund fressen. Natürlich weiß jeder halbwegs normale Mensch, da ist was schief, das ist, glaube ich, nicht richtig so, das sollten wir anders lösen. Aber der Schweinehund in einem sagt, ja man, bring it on.
Ja.
Und das ist aber so krass, dass die sich das trauen, ne? Dass das geht. In Deutschland ginge das nicht, richtig? Nicht nur moralisch, sondern einfach, weil es irgendwie... Na gut, wir dürfen ja, glaube ich, auch nicht richtig mit Medikamenten. Ach, was weiß ich.
Doch, ich glaube schon, dass wir auch eher so, also keine Ahnung, das ist ja zumindest das, was auch immer so der Vorwurf ist, dass jetzt, dass die klassische Medizin, will ich sie mal nennen, dass das halt quasi immer die Symptome bekämpft, aber halt nicht so wirklich irgendwie die Ursache. Aber es ist so weit entfernt davon, dieser Werbeaspekt da drin, dieses Amerikanische, wo man einfach so tut und so super mit einem Burger und dann machst du live und dann nimmst du halt die Spritze und so. Dieses, ich will dir das verkaufen, weil scheißegal, guck mal, das ist das Problem, aber jetzt ist es kein Problem mehr. Nimm es!
Jetzt los, es ist in dem Sinne auch, also ich glaube, der Unterschied ist vielleicht noch zu Deutschland, dass hier zumindest es echt ein bisschen sowas wie ein Problem ist. Weißt du, wie, oh, die Frau hat starkes Sodbrennen, hier gibt's das und das dafür und hier gibt's einen Durchfall und ich kann nicht gut schlafen. Da kann man sich ja noch mit zugekniffenen Augen drauf einigen, dass das echte medizinische Probleme sind, sich ein bisschen dick fühlen, aber weiter Burger fressen wollen, ist wirklich kein Problem. Das ist wirklich nur eine Befindlichkeit. Ne? Also das richtet sich ja jetzt auch augenscheinlich nicht konkret an adipöse Menschen oder wo deren Gesundheit wirklich gefährdet ist durch Gewicht, sondern an die Hausfrau von nebenan, die irgendwie die Speckröllchen nicht los wird, aber trotzdem immer noch abends am Wein nascht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist ja, im Grunde ist ja schon das Problem, gar nicht wirklich ein Problem. Und also genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, die erfinden einfach irgendeine Krankheit, um dann ein Medikament zu haben. Ja. Da würde man, in Deutschland würde man zumindest sowas sagen wie, haben sie ein ganz bisschen Übergewicht, aber kriegen es mit Training nicht weg. Weißt du, der Deutsche würde noch irgendwie sagen, ich weiß, sie geben sich schon Mühe. Der Deutsche würde sich im Leben, und der Schwabe erst recht nicht, im Leben nicht trauen zu sagen, na, zu faul für Sport, fressen ist geiler, kein Ding, hier ist die Lösung. Da wäre ja sofort, der Deutsche, das muss man schon selber, das ist vielleicht auch nochmal so ein Mentalitätsding. Die Amerikaner können damit leben, faul zu sein, während das hier ja wahnsinnig verpönt ist. Wenn man sich nicht richtig angestrengt hat vorher, ist man nichts wert. Und so ein Sodbrennen, da kann man jetzt wirklich nichts für.
Wobei, das finde ich hier krasser, dieses Anstrengen und das Machen und so, dieser Leistungsdruck.
Ja, sag ich ja. Achso, in Amerika.
In Amerika, ja. Also seit ich hier bin, werden mir auch nur so Sachen angezeigt, egal, ich weiß gar nicht wieso, effektiver arbeiten, mehr Spaß beim Arbeiten, besser strukturiert sein beim Arbeiten. Ich kriege die ganze Zeit immer so Sachen angezeigt. Ich so, okay, wieso soll ich mich da nochmal mit informieren, auseinandersetzen und so. Das merkt man hier schon, dass auch das viel, viel, viel extremer ist, dieses, du musst es schaffen, wie schaffst du es, die Sozialsysteme, also gibt's ja hier gar nicht so, das führt wirklich auch da zu so einer krasseren Spanne zwischen, also hier ist, wenn du reich bist, ist es ja dann oft auch super rich, über jede Dimension raus, und wenn du aber nichts hast, dann hast du nichts, also diese Extreme und das dazwischen ist, es liegt's an dir, musst du dich halt hocharbeiten, wenn du halt nicht genug gearbeitet hast, bist du vielleicht nicht ganz oben angekommen. Lustigerweise habe ich da gestern noch mal viel drüber nachgedacht und habe gedacht, In Deutschland führt dieses relativ komfortable System, dass du auch immer irgendwie abgesichert bist, und lass uns jetzt nicht darüber reden, wie gut man abgesichert ist, weil ich weiß, auch in dem deutschen System gibt es Kritik, aber führt immer dazu, dass es so, trotzdem so eine Gemütlichkeit gibt, die du dich hier gar nicht leisten kannst, weil du, wenn du hier fällst, du wirklich einfach dann durchs Raster. Das ist irgendwie, ich bin total froh, meinte ich zum Beispiel vorher, deshalb, dass ich nach Deutschland zurück kann, weil ich das hier cool finde, diesen Spirit, und mal zu denken, ja geil, hier kommt es halt drauf an, wie viele Talente man hat und was man so kann und wie man sich durchsetzt und so. Aber würde ich das von morgens bis abends machen wollen? Vielleicht nicht. Also,
und ja, zum Essen. Ich bin ja Team Gemütlichkeit. Also ja, ich finde das ja auch gut, dass das Sozialsystem einem so ein Gefühl gibt, von dass man nicht, zumindest nicht ums Überleben kämpfen muss. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied.
Ja, das und diese Extreme, also extrem reich, extrem arm und so, das gibt es zum Beispiel auch beim Essen. Also ich finde, dass das Essen ist unfassbar teuer. Also als ich das letzte Mal hier war, war glaube ich vor, ich weiß gar nicht, es ist länger her als ich denke, ich glaube 2017, das sind ja jetzt auch schon 7 Jahre. Und obwohl, vielleicht war ich auch nochmal, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Preise haben sich verdoppelt für Essen. Einfach verdoppelt. Das ist so abgefahren krass, dass du wirklich denkst, du wirst arm beim Essen. Es ist wirklich absurd. Was aber total billig ist, und diese Schere ist riesig mittlerweile, sind halt diese ganzen Fastfood- und Burger-Sachen. Das heißt, dick werden oder ungesund leben kostet hier nichts. Aber ein gutes Leben zu führen, sich gut zu ernähren, ist wirklich fast unbezahlbar. Und ich glaube ja fast, also ich glaube, es sind 40% mittlerweile, der Amerikaner sind adipös. Und ich finde wirklich, dass hier, also das ist absurd, was hier passiert. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, was hier mit der Bevölkerung gemacht wird. Und gemacht wird klingt immer so, als würde es eine ominöse Macht geben, die das macht. Aber dieses System fördert halt einfach total, dass wenn du nichts hast, bist du fast verdammt ungesund zu leben und den Scheiß in dich reinzufressen. Und oder halt das exakte Gegenteil und das andere Extrem. Aber es gibt hier keine Pommes ohne Käse zum Beispiel. Ich, egal in welchen Laden ich gehe, sie überbacken Pommes mit Käse. Also, dass der Käse im Rand der Pizza ist, okay. Aber ich kenne halt kein Land auf der Welt, wo mit so viel Kreativität nochmal versucht wird, irgendwo nochmal irgendwas reinzubauen, was Spaß macht. Noch ein Käse.
Ja, das du ist kannst ja einen veganen Burger bestellen. Wie der Salat, den du erzählt hast. Lass doch noch mal deep fryen.
Genau, du kannst einen veganen Burger bestellen, aber du kannst auch noch ein Ei dazu haben, wenn du möchtest. Weil was macht der Burger ohne Ei für einen Sinn? Also, und beim veganen Burger vor allem. Also, es ist so, ich bin also auch deshalb froh, ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen. Ich habe so viel zugenommen, es kostet mich so viel Kraft und Anstrengung, hier nicht irgendwie. Die Portionen sind dreimal so groß wie bei uns. Ich weiß gar nicht, wie man hier auch nur eine Woche sein Gewicht halten kann. Es ist absurd, wirklich. Deswegen tun mir die Leute auch ein bisschen leid, weil ich fast das Gefühl habe, vielleicht ist es auch keine eigene Entscheidung, ob du dick bist oder nicht, weißt du? Weil I really tried, aber selbst, also ich habe eine Hosengröße mehr jetzt, wenn es reicht.
Nee, ich glaube, dass du vollkommen recht hast, dass das nicht so richtig eine eigene Entscheidung ist. Also das ist ja total nachvollziehbar, dass die Scheiße billig ist. So die ganzen Processed, blablabla Sachen oder so Fertigmeals und so. Das stimmt schon, wer keine Kohle hat und trotzdem irgendwie was essen will, was nicht nur Reis und Bohnen ist oder irgendwie so. Das ist schon kacke. Und ich nehme an, da gibt es ja auch, also die haben ja wahrscheinlich auch gar kein Gespür dafür, wenn du sagst, dass selbst in guten Restaurants die Salate noch mit Honig ummantelten Granatapfelbonbons und Pekannusskuchen Unterlegscheiben ist. Also dann geht es ja selbst da nicht so richtig um Gesundheit, sondern nur um den Schein von Gesundheit. Meine Küchentischpsychologische Gedanke dazu ist mir gerade so spontan, all die Scheiße, die macht ja glücklich, ne? Das ist ja auch alles nur Dopamin und Serotonin. So Pommes ist ja schon geil, aber man wäre noch ein Stückchen glücklicher, wenn noch Käse drauf ist. Und irgendwie könnte es, das ist jetzt sehr tief gegraben, ich weiß, aber trotzdem zeugt es auch von einer krassen Unglücklichkeit, finde ich, wenn du dir überall einen Kick holen musst, weißt du? Weil was anderes ist ja ungesundes Essen echt nicht. Es ballert einfach geil. Es macht einfach glücklich, ist so, dass, ob man will oder nicht. Vielleicht ist das so deren Form, noch irgendwie am Leben zu bleiben, und dann wirst du auch dick.
Ja.
Also ich kann es jetzt nicht beweisen, aber so, was anderes ist ja geiles Essen nicht. Was anderes ist ja für mich auch Zucker nicht, ne? Oder all die Sachen, die ich mir gebe, wenn ich denke, oh, ich brauche irgendwas, was Schönes kurz.
Ja, genau. Also für dich wäre das hier super. Es ist immer Dopamin im Spiel beim Essen. Das muss man wirklich sagen. Also du denkst immer, eine Pizza ist ja schon mit Käse überbacken grundsätzlich. Es ist schon geil. Aber wenn wir da jetzt noch mehr Käse in den Rand machen, wie viel geiler wird es dann noch?
Ja. Also, du kommst ja auch nicht zurück, weißt du, weil let's face it, eine Pizza ist ja auch schon ohne Käse im Rand eigentlich geil. Eben. So, das Problem ist ja wieder da, wo ist die Basis, wo fängst du an? So, Pizza ist ja schon mal scheißiger und gleichzeitig geiler als ein, was weiß ich, Salat oder ein schönes Gemüse. Wenn bei denen aber normale Pizza schon nichts mehr wert ist und Pizza mit Richtig. Käserand auch nichts mehr wert ist, was soll denn noch drauf, außer so, also ja, immer noch einen drauflegen. Die Leute werden irgendwann bei Pizza, normaler Pizza sagen, oh, bleib mir weg mit dem gesunden Scheiß.
Ich weiß noch, wie ich hier... Ich weiß nicht mehr, wann es war, bei einem Barnes & Noble war so ein Café drin und da gab's Brezeln. Und dann habe ich gedacht, ach geil, Brezel, das kenne ich, wir haben sie ja erfunden quasi. Da hole ich mir eine Brezel. Und in der Brezel, hinten, in dem dicken Teil der Brezel, hatten sie eine Pizza reingemacht. Und ich war so, goddammit.
Wie passt die da rein?
Ich dachte so, wir haben das erfunden, wir schmieren da seit Hunderten von Jahren, fällt uns nichts anderes ein, als dass wir da Butter drauf schmieren zum Verkaufen. Sind wir denn total bescheuert? Der Ami denkt natürlich, warte mal, Brezel, da ist noch Platz, was kann ich da machen? Da baue ich eine Pizza rein.
Und aber das ist wie diese Schweineschwarte, da hattest du auch in der Mail geschickt, glaube ich, hat Christoph mir erzählt, dass die in China im Starbucks jetzt Pork reinmachen als Geschmack. Die haben da richtige, der war ganz, mein Mann ist ja sehr begeisterungsfähig von sowas, der kommt rein und meinte, du wirst nicht glauben, was es gibt. Das muss aber geil funktionieren, das muss irgendwie lecker sein. Das macht ein bisschen Sinn, weil süß und salzig, also alles, hatten wir ja, glaube ich, mal drüber gesprochen, ne? Alles, was salzig ist, braucht immer ein bisschen Zucker, damit es rund schmeckt und andersrum auch. Wenn man zum Beispiel in so einen Kakao, den man trinkt, nur so eine Prise Salz macht, ist der gleich geiler. Deswegen verstehe ich das Prinzip mit Biegen und Brechen schon. Aber auch gleichzeitig ist es wahnsinnig unnötig. Warum? Da gibt es also lauter so Geschmackstester bei Starbucks, die überlegen, okay, Leberwurst, sagst du, Leberwurstlatte, ja, nein, der so, ja, ich, vielleicht eher nicht. Okay, was ist mit Pork, Rinde? Ja, das klingt doch schon mal nach was. Ist das nicht irre, dass überhaupt irgendjemand angestellt ist dafür, um einen Geschmack zu erfinden, der weitergeht als Karamell? Die Frage ist, muss das...
Also das Ding ist ja, das muss man vielleicht nochmal sagen für alle, die es nicht gehört haben, Starbucks hat Absatzschwierigkeiten in China, läuft nicht so gut für Starbucks und dann haben sie überlegt, wie sie sich jetzt nach vorne schießen können und Schweinefleisch gilt in China als, das macht glücklich, das macht gesund und ich weiß es nicht, also es hat einen es hat einen sehr, sehr guten Ruf. Schweinefleisch ist, also wenn du was Gutes für dich tun willst, dann ist es Schweinefleisch. Und deswegen haben sie jetzt eine Schweinefleischlatte, Porklatte heißt das. Damit es läuft. Sogar
Kruste oder so, Schweinebratenkruste. Ich hatte das Gefühl, es war noch einen obendrauf. Na egal.
Das weiß ich, das habe ich nicht gelesen. Ich habe einfach nur von der Porklatte gelesen und habe auch laut gelacht, weil ich dachte, das ist ja großartig. Und ich bin wirklich auch ziemlich sicher, dass das bei uns funktionieren würde, wenn man jetzt so eine Beeflatte hätte bei uns, ich glaube, das oder so eine Schnitzellatte, ich glaube, dass sehr viele Leute das bei uns auch, also wenn man quasi das favorisierte deutsche Fleisch verwenden würde, ich glaube, es ist Leberwurstlatte, ich glaube, es würden Leute schon machen, oder?
Na, ich meine, allein in Bayern, da scheint Bayern, die lieben doch auch Schweinefleisch, oder nicht? Da sind die den Chinesen sehr ähnlich im Bedürfnis.
Eine Weißwurstlatte, was ist mit einer Weißwurstlatte? Oh. Einfach zum Frühshoppen. Oh.
Schöne Latte zuzeln.
Eine Leberkäslatte.
Oh, furchtbar. Wobei mich sowas wirklich interessiert, wie so Leute auf Geschmäcker kommen. Ich hatte ja eine Zeit lang mal so eine Obsession mit Ben & Jerry's Eis. Also jetzt nicht nur vom Essen her, sondern habe mich da auch mal so eingegoogelt. Und die haben ja so eine unfassbar geile Internetseite, wo alle Sorten drauf sind. Auch die, die schon eingestampft wurden. Mhm. Hatte ich das schon mal erzählt? Das heißt, das ist der Cemetery, Geschmacks-Cemetery oder so. Da ist jede Sorte drauf, die es jemals gab. Aber jetzt nicht mehr gibt und auch so ein paar Statistiken. Zum Beispiel, das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, dass Haselnuss einfach nicht funktioniert. Egal, wie die das bei Ben & Jerry's versuchen in Amerika, hat das keinen Erfolg. Die haben verschiedene Varianten mit Haselnuss immer wieder versucht, hat sich nicht verkauft, wurde alles wieder eingegraben. Und Ben & Jerry's ist ja eh auch so ein bisschen, für mich zumindest, so der Vorreiter von, was kann man denn eigentlich noch machen in einem Eis? Das, ich kannte ja damals auch nur Fürst Pückler. Weißt du, und auf einmal gab es hier, also du siehst ja gar nicht mehr durch, wenn diese Zutatenliste bei Ben & Jerry's nimmt ja manchmal den halben Deckel ein, ne? Wenn da richtig Marshmallow-Schmotze an dem und dem Eis mit der und der Schokolade und hier noch ein Twirl und hier kommt noch ein Keks und ein Cookie-Teig. So, das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Und deswegen ist diese Internetseite, da geht da mal alle rauf, das fetzt total, ist keine bezahlte Werbung und so, ist einfach super unterhaltsam zu gucken, was es alles gibt, weil hier kriegst du in Deutschland ja auch nur so die gängigen 6-7 Sorten, aber Alter, was die da drüben alles haben. Und die haben auch richtige, eine ganze, natürlich, das steht auch irgendwo, eine richtige Abteilung für Leute, die sich Geschmäcker ausdenken. Ist das nicht geil?
Ja, mega.
Das wäre ein Job für mich. Oder vielleicht wäre ich lieber Testesser. So, ausdenken könnte ich das nicht. Ich wurde einmal gebeten, im Rahmen von, als ich noch prominenter war, durfte ich mal für eine Schokoladenmarke, hatten die so ein Spezialding, wo Promis sich Schokolade ausdenken durften. Und die gab es dann eine Zeit lang zu kaufen oder wurde verlost. Und ich war total überfordert davon und habe was ganz Hässliches gemacht, glaube ich. Ich wollte einfach nur viel und habe dann eine Schokolade mit Smarties und Gummibärchen und noch irgendwas gemacht. Und das schmeckte überhaupt nicht, aber das war so sehr kindlich, weißt du, im Sinne von, wie, jetzt ist alles möglich? Was habe ich noch nie gesehen? Das soll alles rein. Und dann war es echt ein Haufen Scheiße, da will ich mal ganz ehrlich sein. Aber mich kriegt sowas, weißt du? Ben & Jerry's wurden ja, das war ja tatsächlich so, hat ja so einen Kifferursprung, ne? Das war wirklich einfach Eis von Kiffern für Kiffern, die wirklich? Bei denen einfach Schokolade, ja, wo Schokolade nicht mehr reicht, wurde einfach Schokolade und wow, wo kommt dieser Marshmallow-Ball her? Ist das direkt neben einem Karamellsee? Das war, glaube ich, so ein bisschen der Ursprung davon. Und ich fühl's, aber ich wäre nicht gut drin. Also ich wäre gut im Testen, aber nicht im Herstellen, weil da bin ich dann zu kopflos. Weißt du, ich bin dann nicht so, diese Note von Lavendel sollte ganz gut mit dem Weißweinaroma gehen, sondern ich denke, bunt und nochmal bunt und das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich bin schon zu kriegen. Das gibt's doch da drüben auch, oder? Da gibt's doch auch alle Schokoladen.
Ich wollte gerade sagen, du solltest hier Oreos, in Amerika auf dem Schokoladenmarkt direkt groß einsteigen, ja. Weil ich glaube, deine Gummibärchen-Chips-Erdnuss-Variante in Schoki, ne? Ist nicht so schlecht hier. Also du musst einfach alles, was lecker ist, immer kombinieren. Am besten mal drei. Und dann hast du Potenzial. Also vielleicht war der erste Versuch noch nichts, aber wenn du nach diesem Prinzip weiter verfährst, wirst du hier irgendwann einen großen Coup landen. Da bin ich mir relativ sicher.
Also ich könnte es mir schon als ein drittes, viertes Standbein vorstellen, ehrlich gesagt. Ein Teil von mir zückt direkt schon einen Stift, um nochmal neue Kreationen zu machen. Aber ich werde auch so verloren. Ich bin dann doch auch zu konsumig. Also ich würde einfach Tagesausflüge in amerikanische Supermärkte machen, nur für dieses, mein Mann und ich, wir hätten Flitterwochen da machen sollen, fällt mir ein. Wir würden wie so zwei Idioten mit unseren beiden Propellermützen, du kennst die vom Fotoshooting, würden wir so vor den Regalen Hand in Hand stehen und immer abwechselnd sagen, guck, what? Weißt du, weil alleine, was es ja an so gängigen Sachen wie jetzt zum Beispiel Oreos oder jetzt fallen mir die anderen nicht ein, weißt du, da gibt's hier Oreo groß und Oreo klein und huch, an Ostern gibt's die mal mit weißer Schokolade. Fertig. Und dann, soweit ich das überblicke, gibt's das in den Staaten einfach in 40 Varianten. Hier noch mit Raspberry, hier Britzel und Glitzer. Hier in einer mittleren Größe. Hier ist außen innen. Allein das, ich würde da stehen und wie ein Kind die ganze Zeit,
Soll ich dir was von Oreo mitbringen? Ist das ein Hinweis?
Nee, ich mag die gar nicht. Nein, danke, super sweet. Aber so die Masse, weißt du, ich habe ja ein Jahr in London gelebt, direkt nach dem Abi, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann hat mein Vater gesagt, geh doch mal ins Ausland. Und ich so, ja, gute Idee. Und das war ja so ein Vorgeschmack von amerikanischer Supermarkt. Ne? Die Briten sind da jetzt nicht ganz so krass, aber schon ähnlich krass. Allein was so Milch in verschiedenen Semi-Skimmt und Skimmt und Skinny und Pups und in groß und in mittel und in ganz groß. Und die Engländer haben es natürlich total mit dem Toast. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Auswahl an Toastbrot ist so irre. Du kriegst sie natürlich in hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau, weiß, in drei verschiedenen Schnittstärken, mit und ohne Schale. Und das allein hat mich so geflasht und gleichzeitig natürlich hart überfordert, weil ich mich nicht gut entscheiden kann. Ne? Also ich stehe dann da und gerate dann in so einen komischen, panischen Schockzustand von Überforderung und kaufe dann gar nichts. Aber boy, das könnte mich glücklich machen. nur stehen und O und A sagen.
Ja, wobei ich kann dir vielleicht, also ich will es dir nicht nehmen. Es ist natürlich schön, noch solche Träume zu haben. Ich habe das auch immer. Ich renne in jeden Supermarkt einfach immer nur zum Gucken oder was haben die, was wir nicht haben und so.
Ja.
Und ich muss sagen, hier gibt es ja diesen großartigen Whole Foods, ne, wo dann quasi das Gemüse in der Auslage liegt und noch so angesprüht wird mit Wasser und einfach so aussieht, als käme es knackig vom Feld und so. Völlig absurd alles. Und dann steht man da auch und denkt, ah, ich kann es gar nicht fassen und so. Aber es hat sich unfassbar angeglichen. Also es gibt super viele Marken, die es bei uns mittlerweile gibt, gibt es hier auch. Es ist nicht mehr so, also früher, ich weiß nicht, als ich das erste Mal in Amerika war, dachtest du ja, du musst durchdrehen. Da gab es ja nichts bei uns. Da gab es keine Reese's, es gab keine Skittles, es gab nichts. Du standst im Supermarkt und dachtest, was ist hier los? Es gab keine Jelly Beans.
Ja, das Echte.
Nichts. Und jetzt gibt es ja fast alles bei uns. Selbst so, also diese ganzen veganen Marken, vegane Butter und veganer Käse und so, ist deckungsgleich mit meiner Bio-Company in Berlin. Also es ist wirklich nicht mehr so aufregend, wenn dir das
jetzt irgendwie... Naja, ich meine jetzt so Spezialsachen, ja. Also davon gehe ich auch aus, aber so Spezialkram wie, weißt du, eben 40 Varianten von Pop-Tarts. So, das ist einfach von jeder Marke, klar gibt's die Marken, aber diese Untervarianten von in welcher Farbe und Geschmack. Also hier werde ich ja immer schon ganz aufgeregt, wenn es Duplo Kokos gibt, weißt du. Und da gibt's dann einfach so 14 Unterdinger. Das ist, glaube ich, was mich flashen würde. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass ich aus der DDR komme. Stichwort, da gab's nichts. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Als ich in England war, da war es ja gerade knapp 10 Jahre Wende. Da war ich ja noch gar nicht durch mit dem ganzen Coca-Cola-Angebot, was Westdeutschland auf einmal hatte. Da hat mich sowas schon aufgeregt. Aber ja, irgendwie ist es inzwischen alles so ein bisschen eine Brühe geworden. Ne? So richtig
also,
krass ist es nicht mehr.
Ja, das habe ich eben auch nochmal überlegt. Irgendwie ist das ja cool. Also ich finde, dass man sich hier ja jetzt relativ schnell so heimisch fühlen kann. Weißt du, das Internet ist kein Problem mehr. Telefonieren ist kein Problem mehr. Ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit, war das jetzt nicht immer eine stabile Verbindung oder hat es noch so lange irgendwie komisch getrötet, bevor man irgendwie dachte, geht mal hoffentlich mein Papa irgendwann ran. Solche Sachen, dass du im Supermarkt nichts kanntest, nichts, die Größen haben dir nichts gesagt, die Marken haben dir nichts gesagt. Und jetzt fährst du einmal um die Welt und denkst eigentlich relativ schnell, ja, also gibt's ja bei uns auch, oder ja, guck mal, da vorne ist der Laden und der Laden, ah ja, guck mal, haben sie hier, ja, ist halt größer und so.
Verstehe.
Irgendwie ist es cool, weil man denkt, krass, du bist jetzt fast wirklich auf der ganzen Welt irgendwie total schnell zu Hause, es ist dir nicht so viel fremd. Und gleichzeitig stehe ich hier auch manchmal und denke, aber wie schade ist das, weil wie aufregend war das früher und wie krass und wie, was für Eindrücke konnte man da sammeln und jetzt geht man so weg und denkt, ja, so oder so ähnlich ist jetzt eigentlich überall gleich. Jetzt mal Asien oder sowas, wo wir die Sprache vielleicht auch wirklich gar nicht verstehen oder lesen, nicht mal lesen können oder so. Da bist du dann vielleicht nochmal anders gefordert. Und da gibt es vielleicht auch wirklich nochmal andere Sachen. Aber ansonsten so die westliche Welt ist eigentlich jetzt sehr gleich.
Es ist schon Classic-Globalisierung. Du hast recht, ich war einfach auch schon so lange nicht mehr weg. Und London ist auch meine einzige Vergleichsmöglichkeit. Aber wie aufregend das damals war, zu Topshop zu gehen. Oder Pret-à-Manger, mein allerliebster Sandwich-Laden. Und wie ich hysterisch gekrischen habe, als es im Berliner Hauptbahnhof endlich ein Pret-à-Manger gab in einer viel kleineren Ausführung. Und jetzt kannst du dir überall bei Zalando und ASOS oder so Topshop-Kram kaufen und es gibt all diese Läden auch und so. Es stimmt schon, irgendwie ist der Zauber so ein bisschen weg und gleichzeitig gibt es überall ein H&M oder Sachen, die man von hier kennt, manchmal sogar auch einfach deutsche Sachen. Der Zauber ist wirklich weg. So wie für mich ich glaube, du hast das in der letzten Folge gesagt, dass einen auch so Sachen wie, keine Ahnung, das Hollywood-Zeichen oder so Sachen auch gar nicht mehr flashen, weil ich das alles auch schon einfach in HD als Video gesehen habe. So blöd es klingt, da war doch, das hatte ich das erzählt, wie ich vor 3 Jahren mal in den Alpen war und wirklich vor so einem enorm beeindruckenden Berg stand und trotzdem so ein Mac-Screensaver-Gefühl hatte. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja, aber kenne ich doch. Also habe ich doch so schon mal gesehen. Nichts in mir war so, kenne ich nur von pixeligen Postkarten aus den 60ern oder aus Erzählungen. Irgendwie geht einem wirklich so ein bisschen die Überraschung und die Freude verloren, wenn man alles schon in HD sehen kann vorher. Ja. Also mich flasht kaum noch was. Das ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Dann müssen halt noch so Sachen wie Gerüche dann dazukommen und Atmosphäre oder so. Aber wir sprachen ja auch von Supermarkt. So viel Geruch und Atmosphäre ist dann ja da auch nicht.
Ja, und ich frage mich aber trotzdem immer, Ja, schade Globalisierung, wirklich ein bisschen. Ich frage mich trotzdem immer, ob es vielleicht auch was mit dem Hirn generell zu tun hat. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal, dass ich da in Amerika war und dachte, ich kenne das alles, ohne das zu kennen. Wie irre ist das? Ich weiß noch, dieses irre Gefühl zu denken, ich habe das alles schon im Fernsehen gesehen, ich kenne diese Stadt.
Du hast ein Gefühl für echt gehabt. Du hattest ein Gefühl von, und jetzt ist es real.
Genau, das und ist jetzt weg. Ist es real. So. Aber manchmal frage ich mich trotzdem, sind wir vielleicht auch einfach zu lange da? Weil ich meine, das Hirn nutzt sich ja trotzdem auch ab und man hat ja irgendwann vieles schon mal so oder so ähnlich gesehen, so oder so ähnlich erlebt und so. Und ich glaube, das Hirn ist super schnell zu sagen, bin der, dann that. Und dann ist es so gelangweilt. Also vielleicht braucht man
auf jeden Fall schon. Unser Gehirn hat jetzt einfach schon einiges gesehen. Wir sind einfach inzwischen total abgewichst und sind so, du sagst, bin there, done that. Aber wir haben dennoch einen Vergleich zu früher. Und das habe ich mich gerade gefragt. Die ganzen jungen Menschen sind ja quasi groß geworden mit Coca-Cola und Reese's und weißt du, wir reden jetzt sehr spezifisch immer über sowas, aber oder eben mit HD-Aufnahmen von New York und so weiter und so fort. Die haben ja gar nicht mehr weißt du noch, wie es ohne Handy war? Weißt du noch, wie wir uns früher an die Haustür, also ihr euch im Schwabenland glaube ich nicht, aber in Berlin war es gang und gäbe, da so einen Rollennotizblock zu haben und einen Stift und einfach vorbeizugehen bei Freunden und wenn die nicht da waren, eine Notiz ranzuschreiben. Das wäre jetzt ja alles nicht mehr so. Wir hatten wirklich ja kein, also du ja auch nicht, kein Handy. Und irgendwie haben wir noch so einen geilen Nach-Früher-Sprung und der geht jetzt irgendwie verloren für junge Menschen. Weil es gibt auch das, findest du nicht?
Ich weiß nicht, ob die nicht ein eigenes Früher haben, weißt du? Ob nicht jede Generation ein eigenes Früher hat. Also ob die nicht dann irgendwie sagen,
so
weißt du noch... Ja, oder dass die so sagen, ja, weißt du noch, wie wir das iPhone 7 hatten oder weißt du noch, wie wir...
Ja, aber komm, da ist ja schon noch ein Unterschied
Facebook
zwischen... Also ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Nokia und iPhone. Das würde ich noch halbwegs gelten lassen, von wegen, weißt du noch, als man kein Internet hatte im Handy. Aber überhaupt diese Vorstellung zu, als man nur ein Festnetztelefon hatte, das ist schon groß, finde ich. Also das fällt mir ja auf, als ich jetzt neulich, habe ich erzählt, ne, auf einmal kein 5G mehr gehabt. Und dann war es wirklich so, als hätte ich auf einmal Nokia. Ich konnte nur noch telefonieren. Alle SMS an euch sind immer nicht durchgegangen. Aber überhaupt die Vorstellung, nichts mehr bei sich zu haben, was Erreichbarkeit garantiert oder so, das ist schon, das habe ich noch drin. Also da wäre ich schon aufgeschmissen. Und das bist du mit 20 nicht mehr. Aber gut, wenn die 40 sind und es gar keine Handys mehr gibt, weil alles nur noch über Telepathie gemacht wird, dann haben die ihr eigenes früher.
Das stimmt. Genau.
Also noch, als wir Geräte hatten.
Stimmt. Sie haben kein analoges früher mehr. Das stimmt allerdings. Nee. Das ist vielleicht wirklich...
Ja, auch so von Bildern und so. Also es gibt von mir so gut wie keine Farbbilder als Kind. Einfach weil es damals eben die 70er, 80er waren und in der DDR. Du hattest vermutlich Farbbilder. Aber es gibt zum Beispiel nur ein super altes Videomaterial von mir, was tatsächlich auf Super 8 gedreht worden ist. Und inzwischen bekommst du von richtig erwachsenen Menschen HD-Fotos und Videos als Baby. Das flasht mich immer, weil das kenne ich auch nicht. Ich kenne früher gefilmt nur in, weißt du, in Hitler, pixelig, die 60er auf Super 8, Oma und Opa abgehackt am Strand. Nichts sieht echt aus, alles sieht aus wie ein Spielfilm oder so. Und jetzt ist die Vergangenheit vor 20 Jahren einfach schon HD-fähig. Also da gab es, glaube ich, noch kein HD. Aber du weißt, was ich meine. Es ist ein sauberes, glattes Videobild. Das kann ich manchmal gar nicht fassen. Also so weit ist mein Kopf noch nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin nur immer nicht sicher. Also ich habe ja manchmal auch so, ich denke, vielleicht ist das besser, dass wir so analog kennen und die jungen Leute, die werden das gar nicht mehr wissen irgendwann, was das ist. Und es klingt immer ja so ein bisschen, also für mich ist meine erste Assoziation, dass es auch was Schlechtes quasi ist. Und da versuche ich nur manchmal zu denken, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die, so wie, dass die Oma keine Waschmaschine hatte oder so, weißt du, und so alles an ihrem Brett machen und dann sagt sie so, die wissen gar nicht mehr, wie das ist, wenn ihr mit so einem Waschbrett sitzt. Und dann denkt man so, ja, ist doch geil, dass wir gleich eine Waschmaschine
haben. Achso, ja, nee, das finde ich auch geil.
Und vielleicht ist es für die ja auch so mit Digitalisierung, dass sie denken, ja, ist doch geil, dass wir nicht mehr irgendwie zur Telefonzelle laufen müssen, sondern gleich einfach anrufen kannst, wenn was ist. Also vielleicht haben die das, vielleicht ist das nicht schlimm, dass man irgendwann keine analoge Welt mehr kennt.
Ich hätte das auch nicht, nö, da bin ich ja überhaupt nicht judgmental. Also ein Teil von mir denkt echt auch, fuck, das Internet kam 2 Jahre nach meinem Abi, was ich hätte alles geil in der Schule, also weißt du, bescheißen hätte können und so. Die ganz Schlauen, die haben damals schon Internet genutzt fürs Abi und ich war immer so, ist das nicht Betrug? Oh, hätte ich gern mitbetrogen. Ohne Frage finde ich das alles ein Fortschritt und auch überhaupt nicht negativ. Es ist nur erstaunlich, finde ich, weil es ja eben immer in so großen Schritten geht. Und jetzt ist es nur, aber ja, also ich glaube 20 Jahre, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein junger Mensch ist Anfang 20, sind 20 Jahre vielleicht nicht genug für so große Sachen wie, weißt du noch, als es damals damals gar kein Telefon gab oder man wirklich noch 10 Pfennig suchen musste, um zur Telefonzelle zu laufen. So viel passiert vielleicht in 20 Jahren nicht, aber in 40, also wenn die 40 sind, wie gesagt, und alle mit Telepathie sprechen, jetzt klingen wir wirklich wie alte Menschen, aber ich fühle dich. Ich finde Fortschritt immer geil. Ich finde auch nicht, dass man einmal am Waschbrett gewaschen haben muss, um zu merken, wie geil eine Waschmaschine ist. So weit kommt's noch, Alter. Ich muss mal hier ein Schlusswort sprechen, denn Mutti kriegt ein, wir sind schon über die Zeit.
Wir sind über der Zeit.
Amerika.
Wir sind über
und
der Zeit.
Ich weiß, bei dir fängt der Tag erst an, aber Mutti ist müde und Mutti muss jetzt was essen.
Ich muss auch Dinge tun. Ich habe viel vor heute. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Mal sehen, was bis dahin alles passiert. Tschüssi.
Ciao.